Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadhammang Munirajasa Sonanto Sagamokkhadang Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Wir haben jetzt die letzten beiden Tage intensiv von unserem großen Lehrmeister gehört, von Dukkha, wie es sich auswirkt und wie es zustande kommt. Es ist letztendlich unsere Ich-Bezogenheit, die die Ursache für das Dukkha ist. Und diese Ich-Bezogenheit wirkt sich hauptsächlich auf zweifache Weise aus. Das eine ist, dass durch unsere Ich-Bezogenheit eine gewisse Verdichtung stattfindet, was wir als Schwere auch spüren können, als Druck spüren können in unserem Leben. Auch in Situationen, wo wir das Gefühl haben, es ist doch alles total okay und es läuft doch ganz rund und es könnte nicht besser sein. Trotzdem ist immer noch so, wenn man genau hinschaut, so ein leichtes Angespanntsein da oder leichte Beschwernis da, leichter Druck da. Oder ist das bei irgendjemand anders? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur bei mir so. Ich denke schon, dass es bei allen so ist. Ja, und die andere Wirkung, die stattfindet, ist, dass wir uns separiert fühlen, dass wir uns entfremdet fühlen, dass wir nicht verbunden sind. Und das ist natürlich auch starkes Leiden, nicht mehr ganz zu sein, nicht mehr heil zu sein, nicht mehr vollkommen zu sein. Der Buddha hat gesagt, wir sind alle krank. Hört sich erst einmal ziemlich heftig an, wenn man das hört. Und gleichzeitig ist das vielleicht die Voraussetzung, einmal den eigenen Zustand, die eigene Situation, die eigene Position zu erkennen, weil wir wollen ja eine Reise machen und da ist ja wichtig, mal zu wissen, wo bin ich denn überhaupt, sodass ich dann auch starten kann. Und der Buddha wurde oft als der große Arzt bezeichnet und das Dhamma, die Lehre, die wir hier so schön in dem Mandala ausgedrückt haben, das Rad der Lehre, das ist die Medizin, die wir nehmen können. Also auch vielleicht ein total schönes Gleichnis. Gleichzeitig uns selbst als krank zu sehen, ja, jeder wie er mag. Oder uns selbst als süchtig zu sehen, muss man nicht machen, kann man machen. Gleichzeitig, wenn wir genauer hinschauen, ich habe ja auch schon etwas davon gesprochen, können wir schon erkennen, wie wir die ganze Zeit nach Dingen auch greifen, wie wir gerade unsere Sinnessucht auch ständig auch bedienen und der nachgehen und viele andere Süchte, die wir haben. Ja. Bei den anonymen Alkoholikern, die ein 12-Schritte-Programm haben, das zur Heilung führt und das, denke ich, vorbildlich ist und wunderbar ist, dass zwei Männer haben das entdeckt und haben dann damit gearbeitet. Und da ist tatsächlich der erste Schritt auch, sich selbst das einmal einzugestehen, ja, ich bin krank. Ja. Und solange man das nicht macht, ja, ist natürlich auch so dieser Entschluss und diese Kraft, ja, ich möchte mich auf den Weg machen oder ich muss da was unternehmen, ist natürlich dann ganz, ganz schwer zu fassen. Solange wir mal denken, ja, irgendwie, ich bin ja eigentlich ganz okay, und wenn das ein oder andere nicht wäre und das ein bisschen anders laufen würde, dann wäre es ja alles okay. Dann haben wir die Problematik nicht in der Tiefe verstanden. Ich hoffe, dass wir es jetzt so im Laufe dieser Tage doch auch in der Tiefe verstehen, wo das Dukkha, das wir ja alle täglich auch irgendwo immer wieder spüren, individuell, aber auch kollektiv natürlich. Wir leben in einer Welt, wo unglaublich viel Stress da ist, unglaublich viel Druck, Leistungsdruck, also auf verschiedenste Arten und Weisen macht sich das ja bemerkbar. Unwahrscheinlich viel Leiden in dieser Welt. Ja. Und da wäre es auch einmal vielleicht ganz sinnvoll zu sagen, ja, das ganze System, das ist krank. Ja. Vielleicht hat sich der ein oder andere das schon auch mal gedacht. Und gleichzeitig, man traut sich es manchmal gar nicht so auszusprechen, weil man dann so vielleicht auch ein bisschen schräg angeschaut wird oder als Systemverachter oder als, dass man kein Interesse an der Demokratie hätte oder was auch immer angeschaut wird. Aber wenn wir mal unser System so anschauen und das ja, wie ich schon erwähnt habe, sehr, sehr auf Konsumieren und auf Ablenkung ausgerichtet ist, dann kann man schon sagen, ja, wir sind da jetzt in eine Situation gekommen, die schon sehr, sehr kritisch ist. Also wir brauchen nicht mehr lang so weitermachen. Also manche sagen schon, es ist jetzt nicht 5 vor 12, sondern vielleicht 3 vor 12 oder 2, 1 vor 12 oder es ist 12 Uhr. Nein, es ist 17 vor 12. Alles noch total im grünen Bereich. Wir müssen da nicht wirklich was unternehmen. Ja, wie gesagt, das hört sich manchmal so ein bisschen negativ auch an, und das wurde dem Buddha ja auch manchmal vorgeworfen, dass er das Leiden so in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich war ein paar Mal, wo ich noch Mönch war, in Australien in einem Kloster von Ajahn Brahm, recht berühmter Meditationslehrer, recht berühmter Abt, ein Engländer, der in Australien Kloster gegründet hat, ein Bodhinianer. Und der hat sich auch diese Frage gestellt, das kommt immer so negativ rüber, die Wahrheit vom Leiden, die Ursache vom Leiden, der Weg, der uns rausführt aus dem Leiden und der Zustand der vollkommenen Leidfreiheit. Und er hat dann angefangen, das mal anders zu formulieren und hat gesagt, es gibt diesen Zustand der vollkommenen Glückseligkeit. Es gibt den Zustand, es gibt diesen Weg, der uns zur vollkommenen Glückseligkeit führt. Ja, es gibt einen Zustand, wo die Glückseligkeit nicht vollkommen vorhanden ist, und es gibt eine Ursache dafür, dass wir nicht vollkommen glückselig sind. Also genau das Gleiche, aber mit Glück und Glückseligkeit formuliert und nicht mit Leiden formuliert. Also es hört sich irgendwie ein bisschen sympathisch an. Letztendlich ist es natürlich das Gleiche. Ja, Verdichtung und Separierung und das Tragische eigentlich, könnte man sagen, ist, dass wir nicht nur durch unsere Ich-Bezogenheit von unserer Mitwelt getrennt sind und separiert sind und entfremdet sind. Von der Natur zum Beispiel, das ist ja gar nicht so einfach, wieder die Verbundenheit zur Natur zu spüren. Das ist ja das, wo Tanja euch auch anleitet und wo wir auch lernen können, aus dieser Misere zumindest etwas rauszukommen, aus diesem Getrenntsein rauszukommen. Man geht in einen Wald und dann hat man das Gefühl, ja, toller Wald, aber irgendwie hat man doch das Gefühl, ich bin da und der Wald ist da. Also wir sind irgendwie immer noch getrennt. Aber das vielleicht dramatischste oder traurigste ist, dass wir nicht nur von unserer Umwelt getrennt sind, sondern wir sind auch letztendlich von uns selbst getrennt durch unsere Ich-Bezogenheit. Es scheint fast ein bisschen paradox zu sein. Ja, Ich-Bezogenheit, da bin ich doch ganz bei mir da, da bin ich doch mit mir in Verbindung. Aber es stimmt überhaupt nicht. Die Ich-Bezogenheit, die separiert uns von uns selbst, von unserem wahren Selbst. Und heute haben wir eine Methode bekommen, die darauf ausgerichtet ist, eben diese Schwierigkeiten, dieses Dukkha zu überwinden, den Metascan. Es ist mir nochmal so deutlich geworden, dass das nicht nur eine schöne Methode ist, wo man eben durch den Körper gut durchgehen kann, sondern es ist wirklich eine Methode, wo wir in der Tiefe auch an uns arbeiten können, wo wir in der Tiefe heilen können. Das ist so der Hauptaspekt von dem Metascan. Es ist eine Heilmethode. Und es heilt vor allem unsere Ich-Bezogenheit. Und das Schöne an dem Metascan ist vielleicht, dass wir gar nicht so genau drüber nachdenken müssen und gar nicht so genau wissen müssen, was läuft jetzt da ganz genau ab. Es hilft natürlich schon, auch ein gewisses Verständnis zu haben. Aber wir können versichert sein, dass wenn wir diesen Metascan machen, findet eine automatische Heilung statt. Also insofern würde ich euch das sehr empfehlen, das auch hier in eure tägliche Praxis mit reinzunehmen. Und wenn es geht, zu Hause natürlich fortzuführen, dass ihr das immer wieder auch einmal zu Hause macht. Es gibt verschiedene Arten durch den Körper durchgehen. Es ist jetzt nicht rein was Buddhistisches. Es ist auch in der Yoga-Tradition ist das eine Methode, die gelehrt wird. Auch auf anderen spirituellen Wegen ist das eine Methode, die gelehrt wird. Zum Beispiel bei MBSR von Jon Kabat-Zinn, der dieses wunderbare Achtsamkeitstraining populär gemacht hat und dadurch, ich denke, viel Heilsames in die Welt gebracht hat. Da wird die Methode nochmal ein bisschen anders gelehrt. Da legt man sich am Boden hin und geht von den Füßen nach oben durch. Das ist sicher genauso hilfreich, aber hat manchmal eben durch diesen Entspannungseffekt auch zur Folge, dass halt die Leute einschlafen bei der Methode. Aber auch da haben wir ja einen schönen Satz, den Seinen gibt es daher im Schlaf. Vielleicht gerade, wenn man so mit dieser Methode dann so einschläft, dann ist vielleicht auch dieser Schlaf dann besonders entspannend auch. Also das können wir uns zumindest einmal so vorstellen. Hier, wir haben es so gelernt, oder ich muss sagen, ich habe es von Ayakema so gelernt, so durchzugehen, von oben nach unten durchzugehen, von meistens die linke Seite zuerst und dann die rechte Seite, so viel vielleicht für diejenigen, die mit der Methode nicht so vertraut sind. Und dann gibt es, wie gesagt, verschiedene Methoden, wie wir durch den Körper durchgehen können. Bekannt ist die Methode geworden unter dem Begriff Vipassana. Das ist Goenka, habt ihr vielleicht schon gehört, den Namen Goenka, der vor ein paar Jahren jetzt auch gestorben ist und der unglaublich viel bewirkt hat, auch im buddhistischen Bereich. Obwohl er es gar nicht so sehr mit dem Buddha zuerst in Verbindung gebracht hat. Auch der Jon Kabat-Zinn hat das auch nicht unbedingt gemacht am Anfang. Die haben das mehr als eine Technik gelehrt, weil es ja oft so ist, wenn man hört, jetzt muss man sich dem Buddha zuwenden oder vielleicht sogar noch Buddhist werden oder was da immer damit verbunden ist, dann schrecken ja manche zurück und wollen dann schon gar nichts mit sowas zu tun haben. Aber wenn man jetzt eine Technik lehrt, die einen dabei unterstützt, heil zu werden, da ist viel mehr Offenheit da. Also sowohl bei Jon Kabat-Zinn war das so, wobei er inzwischen hat das auch ganz klar eingebracht in die buddhistische Lehre. Das ist natürlich die Achtsamkeitspraxis. Und inzwischen ist das auch so verbreitet, dass das auch kein Hindernis mehr ist. Und bei Goenka ist es, glaube ich, auch so, dass das schon auch inzwischen mit der Buddha-Lehre auch in Verbindung gebracht ist. Ja, Vipassana, Ayakema hat dazu gesagt, das ist nicht ein günstiger Begriff, weil Vipassana eigentlich heißt, ist eigentlich der Begriff für Einsicht. Und eine Methode ist nicht Einsicht, sondern Einsicht ist das Resultat von einer Methode. Darum hat sie das in ihrer pragmatischen Art und Weise, hat sie das Stück für Stück genannt. Also man geht Stück für Stück durch den Körper durch. Und bei der Stück-für-Stück-Methode ist das Charakteristikum, dass man die Bestandteile relativ klein nimmt und so Kopfspitze anfängt und dann so wie mit der größeren Münze so die einzelnen Stellen so abscannt und dann ja, weitergeht und so in der Art durch den Körper durchgeht, Stück für Stück. Ja. Es hat als positiven Effekt, dass dadurch der Erkenntnisprozess sehr stark gefördert wird. Stück für Stück ist tatsächlich ausgerichtet auf Vipassana, auf Einsicht ausgerichtet. Man erkennt bei der Stück für Stück vielleicht am deutlichsten, dass alles vergänglich ist, dass nichts gleichbleibend ist. Egal an was für Stelle man hinkommt, jede Stelle ist der Veränderung unterworfen, ist ständig Auflösen auch. Da gibt es nichts im ganzen Körper, wo man erkennen könnte, da ist was Gleichbleibendes da. Also es ist eine tiefe Einsicht, die mit der Stück-für-Stück-Methode einhergehen kann. Ja. Ja, Gema hat dann noch ein bisschen eine andere Methode entwickelt, die Ganzheitsmethode oder Fächermethode hat sie die genannt, wo sie größere Flächen dann auch genommen hat, um uns da reinzugeben. Und zum Beispiel den ganzen Kopf, die ganze Schädeldecke, so wie so ein Fächer, der sich so öffnet und dann die ganze Schädeldecke spürbar ist. Und dann auch in anderen Bereichen, so größere Bereiche spürbar sind. Da ist mehr drum gegangen bei dieser Ganzheitsmethode, um größere Bereiche zu spüren und sich diesen Bereichen ganz hinzugeben und dadurch in die Ruhe zu kommen. Vielleicht an der Stelle auch ganz interessant, weil es natürlich in so einem langen Kurs auch immer von Interesse ist, wie schaut es denn hier bei dieser Reise mit den Vertiefungen aus? Ich weiß nicht, ob ihr alle da auch Interesse dran habt oder ob das für manche gar nicht so ein Thema ist. Aber die meisten, die ja zu einem langen Kurs gehen, haben schon einmal irgendwas von den Vertiefungen gehört. Und wir werden natürlich auch in dem Kurs irgendwann zu dem Thema kommen. Aber es ist jetzt nicht ganz am Anfang von unserer Reise. Es ist nicht am Anfang von dem achtfachen Pfad, sondern es ist am Ende vom achtfachen Pfad. Es ist das achte Pfadglied, die rechte Sammlung. Aber wir können einmal kurz, weil es nicht ganz unwichtig ist, kurz darüber sprechen. Ayakema hat natürlich auch immer geschaut, wie kommen die Leute vielleicht am günstigsten in so einen vertieften Zustand rein. Ob man es jetzt Jhanas nennt oder wie immer man das nennt, ganz egal. Und sie hat dann festgestellt, dass die meisten Menschen nicht über die Achtsamkeit auf dem Atem in einen vertieften Zustand kommen, sondern über die Stück-für-Stück-Methode oder über diese Ganzheitsmethode. Weil in der Ganzheitsmethode wenn wir uns ganz hingeben, ganz darauf einlassen, ganz in die Tiefe reingehen, sozusagen, wie ich manchmal angeleitet habe, von innen nach außen spüren, dann kommen wir mit diesem inneren feinstofflichen Energiefeld in Kontakt. Und manchmal kommt man da so tief in Kontakt, dass man einmal, ohne dass man jetzt groß über eine Schwelle gehen muss, sondern auf einmal ist man in so einem inneren, subtilen, beglückenden Zustand, in so einem leichten inneren Zustand. Also wenn ihr das so praktiziert, und deswegen sage ich es an der Stelle auch, dass ihr über diese Methode tatsächlich einmal in so ein inneres Glücksgefühl reinkommt oder in eine Leichtigkeit reinkommt oder Erweiterungsgefühl reinkommt, ja, dann bleibt dann ruhig auch einmal da dabei, ja, wenn es für euch selber macht. Bleibt da ruhig einmal dabei und gebt euch ganz diesem Gefühl hin. Ja. Und dann, wenn das wieder abebbt, dieses Gefühl, dann könnt ihr natürlich auch, wenn ihr euch noch erinnert, wo war ich denn ungefähr gewesen, könnt ihr dann natürlich weitermachen und ja, die Methode so gut möglich ist auch zu Ende machen. Was vielleicht auch ganz interessant ist, wenn man natürlich dann mit dieser vertieften Wahrnehmung und diesem vertieften Erleben dann auch weitergeht, dann ist die Methode noch intensiver, ja, als wenn man es so macht. Also nur das vielleicht einmal so als Nebenerklärung zu dieser Heilmethode, zu dieser Segensmethode. Was bei der Methode vor allem auch passiert ist, wir kriegen tatsächlich wieder einen Zugang zu uns selbst. Wir lernen uns selbst wieder spüren. Man wird vielleicht denken, ja, das ist ja normal, dass man sich selber spürt, aber es ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass man sich selber, sagen wir mal, komplett spürt. Vielleicht einzelne Bereiche, das ist für die meisten sehr, sehr zugänglich, aber dass man es im ganzen Körper und so dieses Feinstoffliche gut spürt, das ist alles andere als selbstverständlich. Und es hat natürlich auch wieder Gründe, warum das so ist. Wir leben in einer Welt, wo unwahrscheinlich viel auf uns einströmt. Und um damit zurechtzukommen, ist manchmal die einzige Möglichkeit, die wir haben, dicht zu machen oder abzustumpfen. Ja? Weil wenn wir durch diese Welt, durch diese verwirrte Welt, in der wir momentan sind, so offenen Herzens gehen, ja, dann ist das manchmal fast nicht auszuhalten. Wenn man da sehr, sehr spürsam ist und das Ganze so wirklich an sich ranlässt, dann ist das manchmal fast nicht auszuhalten. Ja? Und da sind wir natürlich auch mit einem riesen Dilemma konfrontiert, weil, ja, was machen wir da jetzt? Was machen wir da jetzt? Ich lebe da in einer Situation, ich lebe da in einem Platz, an einem Ort. Ja, da ist ganz einfach viel vorhanden. Da, allein wenn ich in die Arbeit gehe, da strömt so viel auf mich ein, dass ich ganz einfach, ohne dass ich darüber nachdenke, instinktiv ganz einfach oft dicht mache. Ja? Und dieses Dichtmachen eben hat zur Folge eben, dass ich auch abstumpfe, ja, nicht mehr so spürsam bin. Ja, und ich denke, das ist hier auch einer der großen Segen, die wir hier erleben können, auch der mit ganz, ganz viel Einsicht auch verbunden ist, dass natürlich an so einem Ort wie hier, der ziemlich okay ist, ja, wo manche auch schon gesagt haben im Gespräch, ja, das ist ein Paradies hier. Ja. Wenn man hier ständig lebt und auch Dieter ist heute da und mit allem zu tun hat, na, ist es nicht nur Paradies, aber soweit ich weiß, ist die Hausgemeinschaft sich schon dieser besonderen Situation bewusst, in der sie sich befinden und an diesem Ort, an dem sie sich befinden. Und wie gesagt, ich habe ja sehr dazu beigetragen, dass dieser Ort auch entstanden ist. Und es war mir immer auch ein großes Anliegen, einen Ort auch zu schaffen, wo man einfach ist und Heilung findet statt, wo man gar nicht viel machen muss. Wir könnten auch, denke ich, hier 3 Wochen sein und müssten vielleicht nicht einmal meditieren oder nichts machen. Und es würde trotzdem eine ganz intensive Heilung stattfinden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber natürlich muss alles auch irgendwie laufen und die Dinge müssen ausgeführt werden. Und da vielleicht auch nicht zu denken, nur die Meditation, die wir hier machen, das ist das Allerwichtigste, was wir hier zu tun haben. Jedes einzelne Element, was wir hier machen, ist ein Teil von dem achtfachen Pfad. Ja? Auch diese Arbeiten, die wir am Vormittag machen, vielleicht auch das Klo zu putzen, es ist alles ein Teil vom achtfachen Pfad. Ja? Also seid euch darüber bewusst, auch wenn ihr im Garten arbeitet, wenn ihr einen Abwasch macht, das ist alles Teil vom achtfachen Pfad, vom rechten Wirken, vom rechten Tun, vom rechten Handeln. Es gehört alles dazu und wir können nicht, wie ich schon mal gesagt habe, wir können nicht erwarten, dass wir diesen Weg, diese Reise erfolgreich bestreiten, wenn wir sagen, ja, das ist nicht so wichtig, das lasse ich jetzt einmal aus oder das ist nicht so wichtig, das lasse ich auch aus. Ich konzentriere mich jetzt ganz auf die Meditation. Ich konzentriere mich ganz auf das achte Pfadglied. kann man probieren auch natürlich. Es ist ja das Schöne. Es ist, jeder hat es, hat es freigestellt, wie wir praktizieren wollen. Aber es ist natürlich viel sinnvoller, dass wir den ganzen Tag über dafür verwenden. Auch Kreativität haben wir auch schon toll, also jetzt eine tolle, wirklich super tolle Ergebnisse gehabt, wo auch viel Heilung, denke ich, stattgefunden hat bei der Tonarbeit oder bei dem im Wald gehen, wo er auch schon viel stattgefunden hat, wo er in eine neue Verbundenheit mit der Natur gekommen ist. Das ist ja alles unglaublich schön, wie das hier auf eine magische Art, möchte ich fast sagen, zusammenwirkt. Also auch nochmal ganz, ganz wichtig, alle Farben sind wichtig vom Regenbogen, alle Glieder des achtfachen Pfades sind wichtig, dass sie beschritten werden. Ich denke, die wichtigste Aufgabe, die wir in der Welt auch haben, aber die Menschheit vielleicht insgesamt auch hat, ist, Orte wie diesen hier zu schaffen, wo es dann tatsächlich gut möglich ist, dass wir unser Herz aufmachen und uns berühren lassen von der Natur, von den anderen Menschen, von der Kreativität, von dem Garten, von den Gebäuden. Alles ist ja darauf ausgerichtet, dass wir auch berührt werden können, auch vielleicht sich auch mal bewusst machen. Die Kutis zum Beispiel, die haben ja nicht umsonst so eine eigenartige Form, sind ja nicht umsonst sechseckig. Oder die Pagodenkapelle mit dem achteckigen Form, es ist ja nicht umsonst achteckig, sondern es ist alles, um die Übenden dabei zu unterstützen, in einer heilsamen Atmosphäre zu sein. Rund, hat ja die Christine auch gesagt, die Jurte, rund ist ganz einfach was viel Natürlicheres als dieses viereckige, als diese viereckige Bauweise zum Beispiel. In der Natur kommt das viereckige oder der rechte Winkel sehr, sehr selten vor. Der eine Ort, also deswegen ist wirklich ein besonderer Ort. Diese alte Esche bei den zwei Fichten, die hat einen rechten Winkel. Also das ist unglaublich, wie die so zack, zack. Also es ist fast nicht zu glauben, dass ein Baum so eine Form annehmen kann. Also insofern ist das auch noch mehr ein Wunder, dieser Baum. Und oben, also unten denkt man, wenn man den anschaut und dann die ganzen Löcher sieht, denkt man, der ist ja total am Absterben. Und oben ist der voller Blätter. Also es ist fast nicht zu glauben. Jedes Mal, wenn ich hierher komme und ich gehe meistens auch zu dem Ort, dann schaue ich da hoch und denke, es gibt es ja nicht. Viele andere Eschen, die sterben ab. Nee, der hält durch irgendwie. Also fantastisch. Also ganz ein besonderer Baum auch. Ja, dieses spürsam werden, sich berühren lassen. Ohne dem, muss euch diese traurige Nachricht leider vermitteln, ohne dem geht es ganz einfach nicht. Wenn wir diesen Weg beschreiten wollen und dann irgendwie auch Zugang zu diesen feineren Bereichen bekommen wollen, dann muss eine Spürsamkeit da sein. Klar, wir können auch, manchmal wird gesagt, wir können auch diesen trockenen Weg gehen, da wo es hauptsächlich über die Einsicht geht, das ist auch okay. Es ist schon auch okay, diese trockenen Einsichten auch zu haben und dadurch vielleicht uns dabei zu unterstützen, noch mehr loszulassen. Es gibt auch Traditionen, die ausschließlich diesen eher trockenen Weg lehren. Aber ich denke, dass ganz einfach auch schön ist, wenn dieser Weg auch so, ja, wenn der so saftig ist, wenn der so, ja, so lebendig ist, wenn der so, also gesegnet ist mit, so wie ich gestern Abend die Meditation angeleitet habe, mit diesem heilenden Regen, mit dieser heilenden Feuchtigkeit gesegnet ist und, und unser vielleicht manchmal etwas trockenes Herz befruchtet und segnet. Ja. Also, ganz wichtiger Aspekt bei der Methode, dieses wieder spüren lernen. Wenn ihr am Anfang wenig spürt, auch okay. Wenn ihr gar nichts spürt, auch okay. Ja? Also nicht irgendwas erzwingen, aber vielleicht das als Anlass zu nehmen, Mensch, die Methode wäre ich jetzt vielleicht sogar als meine Hauptmethode einsetzen jetzt in dem Retreat, dass ich die möglichst oft praktiziere. Und wir haben ja hier die Möglichkeit, diese Methode auch öfter am Tag zu praktizieren. Wir haben jetzt hier natürlich in Anführungszeichen nur wenige Gruppenmeditationen, aber es gibt immer Freiraum, wo man auch extra noch meditieren kann. Und man kann auch in den Gruppenmeditationen kann man natürlich auch diese Methode praktizieren. Man kann es abwechseln mit der Atembetrachtung, kann man dann wieder mal durch den Körper durchgehen machen. Also schaut da für euch auch, wie es passt. Wenn ihr Widerstand gehabt habt bei der Methode, dann ist es ein Zeichen, dass die Methode besonders geeignet ist für euch. Weil ihr dadurch an Dukkha rankommt. Fühlen sich doch ein paar ertappt. Manche hören nur von der Methode und kommt schon Widerstand hoch. Also das erlebe ich auch immer wieder. Manche hören von der, heute machen wir den Metascan oder die Stück-für-Stück-Methode, wusch, kommt schon der Widerstand hoch. Oh. Ja. Wunderbar, wir haben davon gehört, um Dukkha und unseren Schmerz, unser Leiden heilen zu können, müssen wir irgendwie auch rankommen. Und wir haben normalerweise täglich von morgens, ich möchte sagen, von morgens bis abends haben wir die Möglichkeit, an diese Verdichtung, an den Schmerz ranzukommen. Aber wir haben selten die Bereitschaft, da ranzugehen, uns damit zu beschäftigen. Dukkha, auch so wie ich es gestern gesagt habe, Dukkha jetzt auch noch Raum zu geben. Und jetzt machen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt machen wir, Dieter, du weißt es noch gar nicht, wir werden jetzt einen Platz schaffen, wo wir haben Dukkha in unserer Tonarbeit Ausdruck verliehen. Und wir werden jetzt diesen Dukkha-Objekten, die wir gestaltet haben, werden wir jetzt einen würdigen Ort geben, wo wir Dukkha auch würdigen können. Es hört sich erst einmal ziemlich verrückt an. Dukkha würdigen. Ja, so weit kommt es noch. Es sagt sofort das Ich. Das Ich sagt ja sofort, ja, so weit kommt es noch. Wo bin ich denn hier gelandet? So. Dukkha würdigen. Ja. Ich werde alles dafür tun, dass Dukkha aus meinem Leben verschwindet. Ja. Das ist unsere Haltung. Ja, und dann versuchen wir und versuchen wir und versuchen wir. Und es verschwindet nicht und das blöde Dukkha verschwindet nicht und irgendwie, ich weiß nicht, was da los ist. Was mache ich falsch? Ja, die Welt ist immer anstrengender und die Politiker und die Autokraten, die da die Welt regieren, die sind immer, da muss ich ja Dukkha haben. Ja, irgendwas findet man immer, wo wir, wie gesagt, auch hinprojizieren können, wem wir die Schuld geben können. Anstatt dass wir mal draufkommen, ja, hey, da kommt das Dukkha hoch und dadurch habe ich die Möglichkeit, das zu heilen. Ja. Und hier habe ich eine Methode, da muss ich gar nicht genau wissen, wo ist denn das Dukkha entstanden. Also ich muss gar keine Psychoanalyse machen, um zu erkundigen, wann in meiner Kindheit ist dieses Dukkha in mein Leben gekommen. Es ist da und ich mache jetzt die Methode und dadurch kann sich es auflösen. Wir alle sind traumatisiert. Also da gibt es keine Ausnahme. Wir alle sind durch diesen engen Geburtskanal da, haben wir inkarniert und mussten da irgendwie durchkommen. Ich meine, das ist Trauma genug. Also mit diesem Trauma sind wir alle in die Welt gekommen. Und dann kommt man da in eine Welt, wo man vielleicht von einer heilen Welt, gerade von der nicht inkarnierten Welt, wo es vielleicht total super war und sehr friedlich war und total schön war. Und jetzt kommen wir wieder in diese Welt, wo es von Anfang an so herausfordernd ist. Und ja, also allein das ist anstrengend. Allein das kann viel Trauma erzeugen. Und dann, wenn man so mal ein ganz normales Leben anschaut, Schulzeit, Ausbildungszeit, Partnerschaft und so weiter. Überall gibt es Enttäuschung, gibt es Schmerz, gibt es Versagen, gibt es Ängste, gibt es Traumaerlebnisse. Also wir sind von vorn bis hinten Experten in dem Bereich. Und manchmal ist es gar nicht so günstig, dazu sehr zu analysieren und wo kommt es her und was haben meine Eltern alles falsch gemacht, sondern das ist da und jetzt komme ich ran und jetzt kann ich es auflösen. Das ist auch so ein schöner Satz von Ayakema oder so eine schöne Herangehensweise von Ayakema, die auch so mit dem die Probleme wälzen. Es ist ja auch so eine Strategie, wie das Ich auch, was das Ich auch sehr, sehr gern verwendet, Probleme wälzen. Sie hat gesagt, warum nimmt man nicht den Abfalleimer und warum rührt man da immer rum und was ist denn das alles für Abfall und wo kommt denn das her? Ist das das gewesen oder was ist denn da ein Schimmel noch und so? Und so. Warum nimmt man nicht den Abfalleimer und schütten einfach aus? Es war so, also dieses Pragmatische von Ayakema, warum ich sie ja auch so geliebt habe. Warum schütten wir den nicht einfach aus? Also, auch eine Möglichkeit. Ja. Wir lernen das Loslassen tatsächlich mit der Methode. Ja. Ist tatsächlich auch ein großes Geschenk, ein großer Segen von der Methode. Weil manchmal wird immer Gisela, kannst du dir richtig vorstellen, Ayakema, warum schütten wir das nicht einfach aus? Ja. Ja, ist tatsächlich eine große Frage, warum tun wir uns so schwer mit dem Loslassen, mit dem Ausschütten? Ja. Warum? Ich, ja, habe ich ja auch schon kurz einmal erwähnt, wer bin ich ohne meine Probleme? Was bleibt denn da noch übrig von mir? Ja. Vielleicht ist meine Probleme, wenn ich jetzt einmal das Ich-Gebäude anschaue, ne? Wie würden wir unsere Probleme da, ist es da vielleicht das ganze Fundament von meinem Ich-Gebäude oder sind sagen wir mal, oder das Dach? Oder sind es zwei, drei Wände von meinem Ich-Gebäude? Ja, und dann fliegt so eine Wand raus. Ja. Du hast es gut, du hast wenigstens ein Problem. Schau mich an, ich habe kein Problem. So diese zwei Mädchen. Da fliegt ein Problem, fliegt so eine Wand raus, ein Problem löst sich auf. Ja, und was machen wir? Wir werden ganz unsicher. Wir werden, ja, wow, was ist los? Angst kommt hoch. Wow, ich schaue so schnell wie möglich, dass ich die Wand wieder ersetze mit einem neuen Problem. Ja. Puh, jetzt bin ich wieder ganz. Jetzt habe ich das Gebäude wieder stabil gemacht. Jetzt ist das Gebäude wieder so, wo ich mich auskenne, wie ich zurechtkomme, wo ich Bescheid weiß. Ja. Es ist total interessant, einmal unser Ich-Gebäude auch so zu sehen. Ja. Mein Partner hat mich verlassen. Ist uns allen schon passiert. Wahrscheinlich. Bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich. Meistens ist zumindest passiert. Mein Partner, meine Partnerin hat mich verlassen. Ja, vielleicht ist mein Partner der Hauptteil von meinem Ich-Gebäude oder mein Beruf. Es hat sich irgendwie aufgelöst oder ich bin entlassen worden oder was auch immer. Mein Beruf, jetzt auf einmal ist es weg. Mein Wohnort, auf einmal nicht mehr da. Und manchmal, das ist interessant, manchmal löst sich alles auf einmal aus. Ja. Also wir haben das vielleicht selber schon erlebt. Partnerschaft löst sich auf, Beruf löst sich auf und Wohnort löst sich auf. Das ist natürlich heftig. Es ist klar, manchmal ist das der Beginn von einer Riesenkrise. Ja. Weil ganz einfach Hauptidentifikationen, Hauptbestandteile von meinem Ich-Gebäude lösen sich auf und das ist vielleicht auch manchmal zu viel, ja, und erzeugt eine Krise. Es reicht schon, wenn sich ein Bestandteil auflöst. Manchmal sind wir damit schon überfordert. Eigentlich, was entstehen würde, wäre freier Raum, eine ganze Wand ist rausgefallen, wir sehen die offene Weite und wir halten es aber nicht aus. Das Ich mag es nicht, dass es offen und weit ist, licht und leicht ist, ganz entspannt ist. Das Ich hat es total dick. Ja. Es mag Enge, ja. Es mag Dukkha. Das ist das. Das ist die Nahrung, aus dem das Ich auch besteht. Eckhart Tolle hat es einen Schmerzkörper nähern genannt. Ja, der hat gesagt, wir bestehen alle aus einem Schmerzkörper und sind immer wieder damit beschäftigt, diesem Schmerzkörper Nahrung zu geben. Der Buddha hat das ein bisschen anders ausgedrückt. Er hat es gesagt, wir sind Dukkha-Körper vielleicht, so in der Art. Und wir sind alle immer wieder damit beschäftigt, diesem Dukkha-Körper auch Nahrung zu geben, weil er sich ja immer wieder auflöst. Wenn wir einmal mitfließen würden, wenn wir dieses Auflösen lassen von all diesen Identifikationen, von all diesen Anhaftungen erlauben würden, wir würden ja heil werden. Aber wir erlauben es ja nicht. Wir würden heil werden. Alles löst sich auf. Aber wenn es sich auflöst, kommt eben das Ich und sagt, Moment einmal, bis hierher, aber keinen Schritt weiter. In der Meditation zum Beispiel. Wenn man mal in der Meditation erlebt, dass die Gedanken tatsächlich einmal zur Ruhe kommen und ein innerer Zustand entsteht, der weit ist, der ganz entspannt ist und so. Dann kann es leicht sein, dass das Ich sofort wieder kommt. Moment einmal, da weiß ich jetzt nicht, was da passiert, da kenne ich mich nicht aus. Da verliere ich den Boden unter den Füßen. Mal ausprobieren, was dann kommt, wenn wir den Boden unter den Füßen verlieren. Wenn wir diese Festhaltegriffe mal loslassen, was dann entsteht. Und das ist das Interessante, es ist total beglückend, was da kommt. Nicht für das Ich. Für das Ich ist es nicht beglückend, weil das Ich löst sich auf. Der Preis der Liebe ist das Ich. Augustinus, 3. Jahrhundert, glaube ich, hat er gelebt. Der Preis der Liebe ist das Ich. Der Preis des Friedens ist das Ich. Der Preis der Freiheit ist das Ich. Das ist die große Herausforderung, der wir gegenüberstehen. Dieses Ich und das ist vielleicht das Fatale an der ganzen Geschichte, das nicht wirklich. Substanziell ist, das nicht wirklich eine Wahrheit ist, sondern ein zusammengebrautes, ständig aufrecht zu erhaltendes Etwas ist, das loszulassen, ist natürlich ein Stufenweg, den wir beschreiten können. Es passiert manchen Menschen, passiert es unvorbereitet, das ist nicht so angenehm. Eckhart Tolle zum Beispiel, den ich schon erwähnt habe, war so jemand, der ist vollkommen unvorbereitet ist. Auf einmal durch eine tiefe Erkenntnis hat er auf einmal erkannt, wer kriegt denn das mit, dass diese Gedanken da sind, dass diese Gedanken da ständig das und das machen. Wer oder was kriegt denn das mit? Und er hat festgestellt, dass das Bewusstsein ist, das Bewusstsein an und für sich. Und er lässt sich zurückfallen in dieses Bewusstsein und die Welt löst sich auf, diese Welt, mit der er vorher noch so verstrickt war, er lässt total los, die löst sich auf und er wird erleuchtet. Er ist frei geworden. Er hat dann schon auch, ich denke, eine gewisse Zeit braucht, um das zu integrieren, um damit zurechtzukommen. Er hat dann auch in den Lehren auch geschaut, was ist da zu finden zu diesem Erlebnis. Und hat dann so nach und nach hat er sich dann auch zurechtgefunden und hat dann irgendwann festgestellt, ja, das ist etwas ganz Besonderes, was er da erlebt hat und das möchte er auch weitergeben. Er ist jetzt, der bekannteste spirituelle Lehrer auf dem Planeten. Gab es einmal so eine Untersuchung, bekannter wie der Dalai Lama, zumindest in Amerika. Ja, wir, bei der Methode lernen wir automatisch loslassen. Ich sage oft, wenn wir an der Schulter sind und zum Ellbogen kommen wollen, dann müssen wir die Schulter loslassen, sonst kommen wir nicht zum Ellbogen. Also das ist ziemlich klar. Also allein indem wir die Methode machen, lernen wir das Loslassen. Mehr ist das Loslassen nicht. Wir müssen eins loslassen und uns auf das nächste einlassen. Ja. Und hier findet es systematisch und automatisch statt. Und wir lernen hier auch noch was weiteres Wunderbares, die Kunst des Nichtreagierens. Wir gehen durch den Körper durch, manche Stellen fühlen sich gut an, angenehm an. Und dann bleiben wir einen Augenblick dabei und schenken auch diesem Körperbereich unsere ganze Liebe. Ein anderer Bereich fühlt sich nicht so gut an, ist verdichtet, ist Druck da. Bleiben wir einen Augenblick dabei und schenken dann am Ende unsere bedingungslose Liebe, die nicht wählt, die nicht aussortiert, die nicht sagt, da gebe ich meine Liebe hin, da gebe ich meine Liebe nicht, sondern wir behandeln alles gleichmäßig und gehen so durch unseren Körper durch. Also nicht angenehmes Gefühl möchte ich behalten, sondern ich gehe weiter. Unangenehmes Gefühl möchte ich loslassen, ja, da fällt es vielleicht leichter, das Weitergehen. Aber ich bleibe erst einmal auch an Augenblick auch bei dem unangenehmen Gefühl. Ich behandle alles gleichmäßig, gleichmütig, gleichförmig. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir hier automatisch lernen und mitbekommen bei Stück für Stück oder bei dem Metascan. Was bei dem Metascan vielleicht noch ein ganz besonderer Segen ist, ist Metta. Den Metascan, den habe ich selber entwickelt und ich weiß nicht, ob es in anderen Traditionen auch gibt. Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwann einmal draufgekommen, habe mir gedacht, durch den Körper durchgehen ist heilsam, Metta ist heilsam. Warum nicht die beiden Dinge zusammenbringen, mit Metta durch den Körper durchzugehen? Und ich habe es dann so mit der Zeit immer öfter angewendet und habe dann festgestellt, es ist eine wunderbare Methode. Also, ich hätte vielleicht sogar das Copyright drauf, aber ich habe mir gedacht, je mehr das Lehren oder je mehr das Verbreiten, je mehr das Praktizieren, desto besser ist es. Ja. Auch da nicht an irgendwas festhalten, sondern in die Welt aussenden. Sodass die Welt ein bisschen heiler werden kann, vielleicht auch durch den Metascan. Und was wir da eben auch lernen, wir können Metta lernen, Metta entfalten. Vielleicht auch, dass ihr eure eigenen Worte auch findet. Wobei ich finde die Worte schon sehr, sehr gut. Das ist jetzt schon über viele Jahre, dass ich das praktiziere. Und es ist ganz einfach, es sind die Worte, die eben befreiend sind. Und auch die Sonne, die Metta-Sonne ist ganz einfach auch, wo man sich gut vorstellen kann. Das ist schon eine ziemlich gute Kombi. Und hier, was noch ganz, ganz schön ist bei der Methode, ist, wir lernen ganz konkret die Selbstliebe. Wo sich ja manche immer schwer tun und denken, ja, ich habe nicht genügend Liebe mitbekommen in meiner Kindheit, jetzt kann ich eben nicht lieben und mich selbst kann ich gar nicht lieben, eher noch andere. Hier haben wir eine Methode, wo wir uns selber lieben können. Also bitte macht es. Wenn jemand hier bei der Methode wenig gespürt hat, auch machen, wenn jemand müde war, ja, und Teile von der Methode nicht mitbekommen hat, unbedingt auch machen. Müdigkeit, das nicht mitzubekommen, ist ein Anzeichen dafür, ich will es nicht so genau wissen. Ja. Müdigkeit, Trägheit ist oft ein Zeichen dafür, ich möchte es gar nicht so genau wissen. Ja. Und dann dümpelt man vor sich dahin und schläft so ein bisschen hin und dann am Ende der Methode denkt man, jetzt war irgendwie war schon okay. Auch bei der Atembetrachtung ist das auch ein Hindernis natürlich. Also versucht nicht so in so einen Dümpelzustand, sondern versucht immer wieder einen Entschluss zu fassen und so gut wie möglich dabei zu bleiben. Bei der Atembetrachtung ist es schwieriger, am Ende der Meditation sozusagen so ein bisschen Rückschau zu halten bei der Stück für Stück oder bei dem Metascan, wenn man am Ende der Meditation ist und dann reflektiert und denkt, ja, jetzt bei der Schulter war ich noch dabei, aber glaube, weiter bin ich nicht gekommen, da war eben die Müdigkeit im Vordergrund. Also dann unbedingt auch machen, sodass auch vielleicht die Müdigkeit überwunden werden kann und dass dieses Hindernis dann etwas, ja, aufgelöst oder geheilt werden kann. Gut, ich denke, das war jetzt ausreichend zur Methode. Ihr habt, denke ich, schon mitbekommen, dass es eine segensreiche Methode ist.